Ich möchte mit einer kleinen Meditation beginnen mit euch. Wenn euch das recht ist, würde ich euch einladen, jetzt erstmal so vielleicht 5 Minuten miteinander zu meditieren. Ganz einfach, so wie ihr es auch kennt, es den Körper zu spüren. Das heißt, die Empfindungen. Den Geist zu öffnen, weit werden zu lassen. Vielleicht auch, indem ihr an etwas denkt, was euch in eurem Leben schon besonders inspiriert hat, wo ihr Segen gespürt habt. Was passiert, wenn wir Segen spüren? Und wenn wir das jetzt geschehen lassen, jetzt gerade hier, wo es gar keinen äußeren Anlass gibt, ja, ich danke euch ganz herzlich. Eigentlich beginne ich jede Unterweisung mit einem Gebet, mit einer Bitte um Segen. Damit hat schon mein Lehrer jede Unterweisung begonnen. In dem tibetischen Gebet heißt es: Segensreicher Wurzellama, der du auf einem Lotus über meinem Kopf weilst, bitte gewähre mir in deiner grenzenlosen Güte die Verwirklichung von Körper, Rede und Geist des Erwachens. Dieses kurze Gebet, mit dem beginnt eigentlich alles und mit dem ist alles auch schon gesagt. Nur muss man verstehen, was mit Wurzellama, mit Lehrer gemeint ist. Und lasst uns direkt zur Essenz gehen. Also Segen entsteht immer aus dem eigenen Geist. Er kommt nicht von jemandem anders. Aber es kann durch äußere Umstände oder durch jemand anders ausgelöst werden, dass sich unser Geist in diese Dimension öffnet. Ja. Aber es braucht keine Person zu sein. Es kann sein, dass wir zum Beispiel in eine Kathedrale eintreten und Segen erfahren oder wie unter einen Dom unter Bäumen sind oder dass uns ein Tropfen, der fällt, den wir ganz bewusst erleben, den Geist so öffnet. Es ist etwas, wo aus dem Innersten, im Innersten die Erfahrung gemacht wird von einer immensen Weitung. Ein Segen ist dann, wenn wir uns selbst eigentlich vergessen können. Wenn wir nicht mehr mit uns selbst beschäftigt sind. Das ist ganz sicher eine Qualität des Segens und eine Weite. Und ein Angeregtsein, ein Inspiriertsein. Wir nennen das in der tibetischen Tradition, nennen wir die Dimension, aus der der Segen kommt, nennen wir den Dharmakaya, den Wahrheitskörper, oder Dharmadhatu, die Dimension des, ja, dessen, wie die Dinge einfach sind. Die Dimension des Erwachens. Und die wohnt unserem Geist inne. Das ist uns angeboren. Jeder kann Segen erleben und Segen ist möglich, wo Öffnung ist. Und braucht nicht unbedingt äußere Auslöser. Öffnung entsteht durch, ja, wir benutzen dafür oft das Wort Hingabe. Es ist immer dann, wenn wir uns nicht verschließen. Ja, also Hingabe, Hingabe braucht gar nicht an Menschen zu sein, also an Lehrer. Das ist unseren Lehrern auch sehr wohl bekannt. Innerhalb des Dharmas zum Beispiel gibt es einfach die Hingabe an den Dharma, die Hingabe an, ja, das ist, Dharma ist ja ein sehr abstraktes Wort, also die Hingabe an diese so tief berührenden Lehren und Methoden, die das Herz so öffnen und so wahr sind, so authentisch sind. Nehme an, viele von uns, die wir hier versammelt sind, erleben eine tiefe Hingabe an alles, was authentisch ist. Ja, alles, was ungekünstelt ist, wo nichts mehr, so, keine Verpackung mehr. Ja, sich dem zu öffnen, sich dem hinzugeben. Da entsteht Inspiration. Wir erleben Momente der Hingabe zum Beispiel auch in Gesprächen, die sich so öffnen, wo nichts mehr zurückbleibt. Wir benutzen im Deutschen ja oft das Wort bedingungslose Hingabe, womit aber nicht gemeint ist, dass es keine Weisheit dabei gibt. Eigentlich ist es sogar ein ganz weises, feines Gespür für das, was wahrhaftig ist, für das, was heilsam ist, was in der Tiefe die Hingabe ermöglicht. Und wenn diese Hingabe vollständig wird, dann ist sie nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Dann halte ich nichts mehr zurück. Und wenn ich nichts mehr zurückhalte, dann habe ich natürlich auch, ja, die größten Früchte, die stärksten Auswirkungen aus der Situation, in die ich mich hineingebe. Wenn wir das auf die Dharma-Praxis übertragen, wenn ich mich ganz hineingebe, also hineingebe dem, was befreit, mich hingebe dem Wohl all derer, denen ich begegne, also sogenannten allen Lebewesen. Hingabe ist keineswegs etwas, was sich immer auf die Buddhas oder die Lehrer bezieht, sondern so wie ich es erklärt bekommen habe von Genyen Rinpoche, sagt er, Hingabe und Mitgefühl sind eigentlich dieselbe Herzensöffnung. Die Hingabe zu den Meistern ist wie die Hingabe, die völlige Öffnung zu den Vorbildern. Und die Hingabe zu den Lebewesen, zu denen, die wie wir unterwegs sind und den Weg noch nicht so kennen, ist die völlige Öffnung im Mitgefühl, sich ganz hinzugeben, ganz bereit zu sein, alles zu tun, was da nützlich sein könnte. Also bedingungsloses Mitgefühl ist auch bedingungslose Hingabe. Und zwar an das Wohl all derer, denen wir begegnen. Wir sind dem hingegeben. Und diese Qualitäten zusammen, das alles nennt man Hingabe. Hingabe an Buddha, Dharma und Sangha, in dem Sinne die große Sangha, all derer, mit denen wir auf dem Weg zusammentreffen. Das kann jeder sein. Wenn wir das so betrachten, wird Hingabe ein Lebensprinzip. Es wird zu dem, was ein ganzes Leben beflügeln kann, ein ganzes Leben öffnen kann, wo man sich selbst nicht mehr gehört, sondern da gibt es so, jeder Mensch drückt das andere aus. Manche sagen, ich gehöre etwas Größerem oder ich gehöre im Grunde genommen immer der Situation, in der ich mich befinde. Ich gehöre dem Weg des Erwachens. Hingabe ist das Gefühl, sich nicht mehr selbst zu gehören, obwohl man noch die volle Verantwortung für sich hat. Aber wir gehören dem, was weit über uns selbst hinausgeht. Dem öffnen wir uns. Und wenn es sich um authentische spirituelle Lehrer handelt, dann geht es denen nie darum, dass ihnen als Person Hingabe entgegengebracht wird. Das ist ihnen sowas von egal. Ja, sonst wären es keine authentischen Lehrer. Also es muss ihnen egal sein. Wenn es ihnen nicht egal ist, dann weiß ich nicht. Es geht ihnen darum, dass diese Inspiration überspringen kann. Wenn wir uns mit authentischen Lehrern in Hingabe verbinden, dann sind wir natürlich so offen und dann kann das, was wir dann den Segensstrom nennen, also die ganze Inspiration, die Fülle dessen, was da geteilt werden kann, kann in uns einströmen, können wir aufnehmen. Wir machen uns so weit offen, dass wir eigentlich fast alles behalten, was in dieser Beziehung passiert. Wir sind in unserer vollen Resonanzfähigkeit, genau wie das, wie wir schon besprochen haben in früheren Unterweisungen, diese totale Resonanz eines echten Mitfühlens, wo wir auch uns ganz berühren lassen und daraus dann handeln können. Und so ist sich zu öffnen dem spirituellen Einfluss von wirklich authentischen Meistern, ist natürlich die beste Voraussetzung, um tief berührt zu werden und ganz aufnehmen zu können. Deswegen ist Hingabe so wichtig in der Dharma-Praxis. Es ist ein etwas unglückliches Wort inzwischen in unserem, so im deutschen Sprachgebrauch, weil mit Hingabe auch so viel Missbrauch getrieben wurde und weil es eben auch wie so die blinde Hingabe gibt, so Guru-Devotion ohne Weisheit, ohne der eigenen Erfahrung zu trauen. Die Tibeter nennen das gar nicht Hingabe. Da ist das Mögü, Möpa und Güpa, das sind zwei Worte, wo Möpa so viel heißt wie Aspiration, also ein Streben, ein Herzens, ein Elan des Herzens, wo man spürt, da geht's lang. Und Güpa ist das klassische Wort für Respekt, mit einer großen Hochachtung. Ja, also dieses innere Streben und verbunden mit Respekt, Hochachtung, ist das Wort, was wir als Hingabe übersetzen. Da ist also gar nicht die Konnotation dabei, irgendwie sich aufzugeben und sondern es ist ein waches Herz, was spürt, wow, da geht's lang. So wie es mir damals ging, als ich als 22-jähriger Geno Rinpoche begegnet bin. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte ja keine Ahnung von Hingabe, aber es passierte halt. So einem authentischen Menschen zu begegnen und zu merken, wow, das geht ja. Das geht ja, dass Worte und das, was der Mensch ausstrahlt, völlig eins sind. Da war keine Trennung zwischen dem, was er sagte und dem, was er verkörperte. Und diese Einheit zu spüren, das ist so inspirierend. Und dann kommt dieses Streben, dass du merkst, wow, da geht's auch für mich lang, da geht's hin. So haben einige von euch das vielleicht allein schon, wenn ihr etwas vom Buddha Shakyamuni aufschlagt. Einfach ein Buch vom Buddha und eine Lehrrede. Wow, und das spürt ihr. Oder irgendeinen anderen Text. Viele von uns haben die Möglichkeit, das über Texte zu spüren. Oder manchmal ist es ein Lied, was wir hören, ja, was das in uns auslöst, dieses, genau, da geht's lang. Es ist so wahr, es kann auch so einfach sein, da wird die Hingabe wahr. Es kann Saint-Exupéry, der kleine Prinz, sein. Es ist egal, wo uns das Herz aufgeht, wo wir merken, das ist es. Da geht's lang. Das ist der Aspekt des Strebens, ja, also diese Aspiration, Möpa. Und Güpa ist dann das, was wir da spüren, mit größtem Respekt vor uns selber, mit, ja, wie auf beiden Händen zu tragen oder in beide Hände zu nehmen und es respektvoll, mit allem Respekt, dem dieser heilige Moment oder diese heilige, ja, Inspiration verdient, dann auch umzusetzen. Also dran zu bleiben. Es nicht bei nur so einer kurzen Inspiration bleiben zu lassen, sondern dem Weg auch zu folgen. Deswegen hat Hingabe im tibetischen Buddhismus etwas mit innerer Verpflichtung zu tun. Also sich ganz einzulassen und Verantwortung zu übernehmen, also respektvoll damit umzugehen, was einen da so inspiriert. Es also wach zu halten. Ja, so. Und deswegen ist es ja auch so, dass Menschen, die Hingabe verspüren, sich zum Beispiel eine Statue vom Buddha auf den Altar stellen und dann sich verbeugen dafür, als Ausdruck dieser Hingabe und dieses Respektes und des Strebens, genau da geht es für mich lang. In der Mahamudra-Tradition, in der ich also von Geno Rinpoche dann so großgezogen wurde, heißt es, keine Verwirklichung ohne Hingabe. Geht gar nicht. Hört sich erstmal ziemlich krass an. Aber wenn wir ein bisschen hinspüren, dann macht das total Sinn. Das Herz muss ja aufgehen, ist doch klar. Und solange wir noch in dieser Ich-Bezogenheit gefangen sind, wird unsere Praxis nicht in die Verwirklichung führen. Wird es nicht dazu kommen. Wir müssen irgendwie diesen starken Fokus auf uns selber loslassen können. Und Hingabe, sich ganz hingeben, auch eben auch an das Wohl anderer oder aller, ist der Weg. Es geht irgendwie darum, sich dem, was eigentlich ist, dem, was eigentlich wichtig ist, was Sinn macht, das, was das Herz wirklich öffnet, sich dem zu öffnen und hinzugeben. Und ihr könnt euch sofort klar machen und vorstellen, wenn da noch irgendwo das Türchen ein bisschen zugehalten wird, dann hat das seine Auswirkungen darauf, wie es dann in der Meditationspraxis aussieht. Wir werden weiter ein bisschen kontrollieren. Und dieses ein bisschen kontrollieren bedeutet, dass permanent unsere beobachtenden, kontrollierenden Funktionen aktiviert sind und wir eben nicht in dieses non-duale Sein hineinfinden, was nur möglich ist, wenn wir diese Kontrolle aufgeben. Und diese Kontrolle, die geben wir nicht irgendwie auf, sondern etwas in uns muss so ein starkes Vertrauen auslösen, so stark inspirieren, dass wir bereit sind, okay, in die Richtung hinein, da kann ich loslassen, da kann ich lassen, da kann ich mich entspannen, da kann ich vertrauen, da findet kein Missbrauch statt, da ist keine Gefahr, da ist nur Inspiration. Ich spüre, immer wenn ich mich so öffne, ja, dann, wir sagen, wenn der Segen spürbar wird, dann ist es so, als würde der Buddha meditieren. Da sind wir dann gar nicht mehr getrennt. Und das ist mit Segen gemeint. Segen ist der, tritt in dem Moment in Erscheinung, wird in dem Moment spürbar, wenn wir uns so öffnen können, dass es nicht mehr das Ich ist, was meditiert. Nicht mehr das gewöhnliche Ich. Und diese Kunst, sich zu öffnen, sich hinzugeben, die haben die Tibeter sehr stark kultiviert. Alle unsere Praktiken beginnen mit Gebeten, die uns öffnen für die Zuflucht, für die Buddhas und Bodhisattvas, für die vielen Praktizierenden, die vor uns gegangen sind, dann Gebete, die uns öffnen für alle Lebewesen, also Hingabe in alle Richtungen und Gebete, die uns öffnen, das anzunehmen, was halt gerade ansteht, also auch Hingabe ans Leben. Ich hatte hier schon Gelegenheit, die Lojong-Praxis zu erklären, also die 37 Bodhisattva-Praktiken. Und da kamen wir auch zu einer Stelle, wo ich, glaube ich, dann erklärt habe, dieses alte Gebet, wo man sagt, wo man sich an die Buddhas wendet und sagt, wenn es gut für mich ist und für alle Lebewesen zu sterben, möge ich sterben. Schickt mir den Segen, dass ich sterbe. Es gut für mich ist, zu leben, es gut für alle ist, zu leben, schickt mir den Segen, gewährt den Segen, dass ich lebe. Und so weiter. Wenn es gut für mich ist, krank zu sein, gewährt mir den Segen, dass ich krank bin. Wenn es gut ist, gesund zu sein, gewährt mir den Segen, dass ich gesund bin. Aber dieses sich bedingungslos hineinstellen ins Leben und aus dem Leben selber den Segen zu erfahren, indem wir es ganz annehmen, indem wir aufhören, mit dem Leben zu kämpfen und immer etwas anderes zu wollen, als das, was gerade ist. Also eine Haltung der Hingabe, die gar nicht mehr nur auf inspirierende Vorbilder ausgerichtet ist, sondern eine Hingabe an die herausfordernden Situationen des Lebens. Sich den Herausforderungen hinzugeben. Das bedeutet nicht, dass wir uns hingeben und nichts mehr tun, so in dem Sinne, sondern dass wir uns öffnen und eine Inspiration für unseren Weg daraus erfahren. Dass wir, je mehr wir uns öffnen, umso mehr Kraft haben, mit den Herausforderungen umzugehen. Wahrscheinlich kennt ihr das schon? Ihr habt vermutlich Situationen in eurem Leben gehabt, wo ihr fast nicht anders mehr konntet, entweder so oder so, und ihr habt dann entschlossen, euch dem ganz und gar zu öffnen. Und dann fließen uns ungeahnte Kräfte zu. Es ist wie, wenn etwas anderes in uns wach würde als vorher, als wir im Selbermachen und Abwägen waren und hier ein bisschen kontrollieren und da ein bisschen loslassen. Wenn wir in der Meditationspraxis uns ganz hingeben, ganz öffnen, Ihr könnt das den Segen der Buddhas nennen. Ihr könnt das aber auch einen Atemzug nennen. Uns ganz dem jetzigen Erleben des Atmens hinzugeben. Da entsteht richtige Meditation. Da gehen wir aus der beobachtenden Spannung raus. Wir gehen wirklich ins Erleben rein. Und da können sich Dinge zeigen, die wir sonst nie erfahren würden. Das ist mit Hingabe alles für mich gemeint. Das ist für mich ein allumfassendes Lebensprinzip. Es durchzieht den ganzen Tag. Ich kann mir das Leben gar nicht ohne vorstellen. Wenn es an Hingabe mangelt, ja, dann mangelt es an Öffnung. Okay, dann mangelt es an der Bereitschaft, mich einzulassen. Und das ist immer dann, wenn ich Probleme kriege. Genau dann wird das Leben schwierig. Da, wo ich nicht mehr ganz da bin, wo ich beginne zu kontrollieren und mich zurückzuhalten, genau dort wird es schwierig. Ich sehe einige von euch schmunzeln und nicken und das wissen wir ja eigentlich, aber es braucht unglaublich viel innere Arbeit, um sich das immer wieder bewusst zu machen, wo ich mich nur halb reingebe und deswegen nicht einmal die halben Früchte ernten kann. Weil das geht wie mit so einer Exponentialkurve. Schon ein bisschen sich nicht reingeben, also sich nicht ganz reingeben. Wir sagen dann ja so 98%. Diese 2%, die machen einen Riesenunterschied. Und wenn wir uns nur 50% reingeben, haben wir nicht 50% der Früchte. Wir haben vielleicht noch 10%. Das muss uns irgendwie klar sein. Das ist auch auf dem spirituellen Weg, ist das ein inneres Gesetz, dass im Nu sich Erfahrungen und Verwirklichungen einstellen können, wenn wir uns ganz hineingeben. Und dass wir uns ein Leben lang abstrampeln können, wenn wir immer nur ein bisschen von uns in die Praxis reingeben. Dann kann es sein, dass wir ein ganzes Leben nicht auf einen grünen Zweig kommen, wie man so sagt. Also wie nicht richtig das erfahren, worum es geht. Das ist immer es ist die Frage, wie sehr gebe ich mich rein? Es braucht gar nicht so viel. Es braucht Hingabe, diese Öffnung, und dann entsteht sofort Segen. Wenn die Öffnung vollständig ist, ist der Segen sofort da. Weil das sind nur zwei Worte für etwas, was immer miteinander zusammenhängt. Ja, also kann man gar nicht trennen. Man kann keine volle Hingabe erfahren ohne Segen. Das geht gar nicht. Es ist nicht so, dass wir uns erst hingeben müssen und dann warten und warten und warten. Und irgendwann kommt vielleicht der Segen. Sondern immer, wenn sich Hingabe einstellt, ist der Segen sofort da. Das spüren wir. Sofort. Wir sind wie verwandelt in Leicht. Unsere ganze innere Energie ändert sich. Wir sind anders präsent. Das wissen wir vielleicht sogar aus unseren Zweierbeziehungen, dass wir Momente hatten, wo es dazu kam, dass wir uns ganz geöffnet haben. Und in dem Moment schon hat die Veränderung stattgefunden. Was dann in der Beziehung passiert, ist dann natürlich von der Interaktion abhängig, aber in uns ist die Veränderung passiert in dem Moment, wo wir ganz aufgemacht haben. Da war sie da. Und dann kann sich der Rest vollziehen. Von daher ist das auch in der buddhistischen Praxis, wo nicht so oft, also jetzt zumindest in den meisten Kreisen, wird nicht so oft über Hingabe und Segen gesprochen, ist es doch ein Prinzip, was sich durchzieht durch die ganze Praxis. Wir können diese vier Unermesslichen, zum Beispiel die Brahma-Viharas, Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, wir können sie als Hingabe verstehen. wenn wir Metta-Meditation machen, aber wirklich tief, dann ist das eine Hingabe. Wir öffnen uns und geben uns ganz hin, in dem Fall der Liebe, dem Mitfühlen, der Mitfreude und der Freude. Und da niemand mehr festhält, ist automatisch in dieser Art von Hingabe auch der Gleichmut präsent. Ich spreche also nicht über eine sentimentale Hingabe. Ich spreche jetzt nicht über die Hingabe, wo einem vor lauter Anhaftung die Tränen fließen. Und, ja, also das ist gar nicht gemeint. Das kann eine ganz ruhige, ganz stille, gelassene Hingabe sein. Eine ganz stille, feine Bereitschaft, da zu sein, offen da zu sein. Das nenne ich dann die Hingabe ans Sein. Also das Sein einzuladen und zuzulassen. Und dann entsteht Segen. Sagt noch ein paar Worte zum Segen und dann ist wahrscheinlich auch schon gut, was meine Einführung angeht. Tiefster Segen, also das heißt tiefste Öffnung, hebelt unsere Ich-Bezogenheit aus. Da gibt es dann keine Kontrolle im dualistischen Sinne. Ich und meine Meditation, ich und meine Erfahrung. Wir werden durch die inneren Kräfte der Öffnung in eine neue Art des Seins hineingeführt, wo wir wie mit anderen Augen gucken, mit anders in unserem Körper spüren. Es ist eine andere Wahrnehmung. Wir nennen das auf Tibetisch Danang, reine Sicht. Wir können es aber sehr einfach übersetzen und sagen, wir schauen mit den Augen des Buddhas. Ich glaube, Fred hat so ein Buch auch so genannt, ne? Mit den Augen des Buddha, Augen der Buddhas sehen. Das kommt daher, die Welt so sehen, wie sie in unendlicher Liebe, Mitgefühl, Weisheit wahrgenommen wird, ohne Schleier. Ohne Verstellungen. Wir beginnen anders wahrzunehmen. Wir wissen gar nicht, wo unsere Probleme hingekommen sind. Wir können sie nicht mehr entdecken. Es ist eine ganz andere Sicht. Wir nennen das also reine Sicht. Rein bedeutet im Tibetischen immer non-dual, frei von Ich-Bezogenheit. Das ist mit rein gemeint, frei von Ich-Bezogenheit. Und wir üben uns in dieser reinen Sicht, indem wir uns mit diesen Yidam-Praktiken, so heißen die, selber als Buddhas vorstellen. In verschiedenster Form, da gibt es verschiedene Meditations-Buddhas, Buddha-Aspekte. Und damit öffnen wir uns, indem wir uns darauf einlassen, vielleicht doch potenzielle Buddhas zu sein. Wir lassen uns darauf ein, wir lassen es zu und unsere limitierenden Vorstellungen über uns selbst und die Situation, die schmelzen weg durch die fortgesetzte Praxis mit dieser Selbstvisualisation als Buddhas fallen die beschränkenden Vorstellungen über uns selbst und unsere Umgebung weg. Was ganz stark dazu beiträgt, Segen zu erfahren, im Sinne von der Inspiration, einfach so zu sein und nichts mehr tun zu müssen, dass die Situation jetzt schon perfekt ist, dass sie vollendet ist. Das ist etwas, was im Segen auch stets mitschwingt. Wenn wir im Segen sind, kommt uns die Situation nicht mehr als mangelhaft vor, sondern als auf unerklärliche Weise wunderbar. Sie ist, obwohl wir immer noch sehen, was alles sich zum Guten entwickeln könnte, ist sie in sich aber vollkommen. Auch das ist Teil der Situation. reinen Sicht ist Teil dessen, was wir Segen nennen. Und wir üben uns im tibetischen Buddhismus darin, indem wir zum Beispiel jetzt, bevor ich anfange zu unterrichten, vorstellen, dass ich wie Segen von Körper, Rede und Geist als Lichtstrahlen in meinen Körper aufnehme, in mein Bewusstsein aufnehme, mich den Buddha oder die Lehrer in mich verschmelzen lasse und dann es erlaube, es zulasse, dass aus der Verbindung mit dem Segen herausgesprochen wird. Also im besten Falle ist es sogar so, dass ich selber Segen erlebe, während ich unterrichte. Also dass es mir so geht, dass ich ganz baff bin, was da alles sich zeigt und was da zum Ausdruck kommt. Und selber der Teil von mir, der sich Timmer nennt, ist selber ganz beglückt, dabei sein zu dürfen. Ja? Aber es vollzieht sich etwas, was nicht aus diesem Tillmann herausgeboren ist. Ja? Es ist wie eine andere Dimension, die in uns dann aktiv wird. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich drin zu üben. Die Tibeter betreiben das richtig exzessiv, dass wir zum Beispiel im Guru-Yoga dann 100.000 Mal ein sechsfaches Gebet wiederholen, wo wir um den Segen bitten. Rainer, jetzt bist du dran, jetzt müsstest du mir mal helfen. Weißt du es noch? Kannst du es noch? Also, gib mir, verehrter Lama, gib mir deinen Segen, dass sich das Ich anhaften auflöst. Das war Nummer eins. Ne? Bitte gib deinen Segen, dass Genügsamkeit in meinem Geistesstrom entsteht. Wie geht's weiter?
Dass nicht-dharmische Gedanken aufhören. Dass der Geist als ungeboren erkannt wird.
Gib deinen Segen, dass mein Geist das Ungeborene erkennt. Gib deinen Segen, dass sich die Täuschung in sich selbst auflöst. Und dann gib deinen Segen, dass ich die Welt der Erscheinung als den Wahrheitskörper erlebe. Ne? Ja. Das ist zum Beispiel das Gebet, mit dem man sich in den vorbereitenden Übungen für Mahamudra intensiv auseinandersetzt und damit arbeitet, wirklich übt, sich für Segen zu öffnen und das verknüpft mit den wichtigen Themen der Dharma-Praxis, mit dem Ich-Anhaften. Und wenn man das sagt, gewähre deinen Segen, dass sich das Ich-Anhaften auflöst, in dem Moment ist es nicht, wir bleiben nicht bei der Bitte, sondern es geht immer darum, das Jetzt zu spüren, dass das Jetzt passiert. Gewähre deinen Segen, dass wirkliche Genügsamkeit in mir entsteht. Und wir merken, wir können das dann wiederholen, wir merken, wie sich die Genügsamkeit in uns ausbreitet. Wir benutzen also diese Segensbitten als eine Brücke, um in die Erfahrung hineinzukommen, um die da eigentlich gebeten wird. Versteht ihr? Also es bleibt nicht bei einer Ausrichtung auf etwas, was dann mal passieren soll, sondern die Segensbitten, so wie wir sie im tibetischen Buddhismus sprechen, sind immer für jetzt. Jetzt und hier auf diesem Sitz, jetzt in dieser Sitzung, jetzt, heute, in diesem Moment möge ich das Erwachen erfahren. Ja? Also bitte gewährt euren Segen, dass mir der eigene Geist zum Beispiel als Ausstrahlungskörper des großen Mitgefühls aufgeht. Es gibt so viele solche Gebete, aber so viele von denen gemacht. Und offenbar haben die so wie der stete Tropfen, der den Stein hüllt, meinen Geist auch allmählich ein bisschen geschmeidiger gemacht. Ich war ein ziemlich bockiger Geist. Beten wollte ich schon gar nicht. Und hatte mir deswegen auch eher so erstmal mit Zen angefangen und so und dann Vipassana, wo ich dachte, da betet man weniger. Aber immer meine Freundin, die waren alle im tibetischen Buddhismus und die beteten immer und ich saß da still und ich machte nur die Zuflucht zu Buddha Dhammasangha und dann saß ich still und die beteten und beteten. Lass sie mal. Irgendwann werden sie auch still sitzen. Das war so meine persönliche Arroganz, ja. So, bis ich dann auch angefangen habe zu beten und gemerkt habe, dass mir diese Öffnung, diese Gebete, die ich mich dann auch ganz hineingegeben habe, über diese Hürde halfen, wo ich in der Meditation es nicht schaffte, den Beobachter loszulassen. Es kamen immer wieder dann Momente, wo man macht das dann, ist das dann so, dass man sich vorstellt, dass man zum Buddha betet oder zum Milarepa oder wer auch immer uns inspiriert und dann betet man so intensiv, bis man ganz intensiv die Hingabe spürt und dann lässt man den Buddha oder die Vorstellung sich in Licht auflösen und mit uns verschmelzen. Und dann ist keine Vorstellung mehr da, aber es ist auch niemand sonst da. Und das nennt man Guru-Yoga. Ja, da wird dann der eigene Geist eins mit dem Guru, also mit dem Buddha. Aber erst durch die Verschmelzungsphase, wenn wir die vermeintliche Trennung auflösen, dann das Licht in uns eintreten lassen und alles nur noch innerlich zu dieser Präsenz wird. Da war es für mich dann möglich, diese dualistische Grenze momentweise nicht mehr zu spüren und mich allmählich zu vergessen in der Meditationspraxis. Es könnte sein, dass es einigen anderen auch so geht und dass das eine Möglichkeit wäre, um für euch, um ja, wirkliche Fortschritte auf dem Weg der Meditation und der Erkenntnis zu machen. Weil wir dadurch die Möglichkeit haben, dass es nicht mehr aus der eigenen Anstrengung kommt. Es sind dann, wenn wir wirklich in der Hingabe sind und die Hingabe zu dem Loslassen führt, dann vollzieht es sich. Dann sind wir nicht mehr dabei zu meditieren oder etwas zu verstehen versuchen. Oder so. Ja. Es ist dann einfach. Wenn wir vertraut werden, damit wird das ganze Leben als segensreich empfunden. Es ist das geht dann so weit, dass wir die ganz normalen Sinneswahrnehmungen, also die visuellen Wahrnehmungen, Licht, Farben, Formen, als segensreich erfahren, dass wir Klänge als segensreich, also als öffnend, als so, alles wird zu einer Erinnerung an dieses offene, gewahre Sein. Und wir nennen das in der tibetischen Tradition, die Sinneserfahrungen werden zu Dakinis, zu Botinnen des Gewahrseins. Ja, das ist ein symbolischer Ausdruck dafür, um zu sagen, dass Körperempfindungen und alle anderen Sinnesempfindungen, auch die Gedanken, als segensreich erfahren werden. Auch das Denken ist segensreich, weil es uns für die Natur des Gewahrseins öffnet. Wir brauchen Gedanken nicht wegzumachen, wir brauchen sie nur in ihrer Natur zu erkennen, wo sie uns öffnen für die Natur des Seins, dieses ständige Entstehen und sich schon wieder auflösen, dieses sich befreien im Entstehen. Dieses ständige Schauspiel, was keinerlei Substanz hat und doch so Wirkung, so starke Wirkung hat, das, was wir Denken und Fühlen nennen. Und so können auch all diese Geistesbewegungen können als total segensreich erfahren werden. Ja, das war so meine kleine Einführung zu dem Thema. Und würde ich jetzt vorschlagen, nochmal 5 Minuten zu meditieren. Dann gucke ich mal auf die Uhr. Genau, und danach machen wir eine Pause und dann ist Zeit für Fragen. Im Segen sitzen.